Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrath, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmersein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst, zum Schwarzgurt-Unternehmer. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast da. Ich habe letztes Jahr auch sehr intensiv mit ihm zusammengearbeitet. Er hat mir geholfen, meinen LinkedIn-Kanal ein Stück weit nach vorne zu bringen. Er ist auch Unternehmer und herzlich willkommen, Nils Krammersdorf. Vielleicht erzählst du mal ein paar Worte über dich, so aus deiner Perspektive erstmal.
Stefan, erstmal vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein, dass wir uns doch wieder Das ist auch schon ein paar Monate her, dass wir uns persönlich irgendwie mal wieder gesehen haben. Insofern freut mich. Ja, was erzählen deine Gäste normalerweise anfangs? Einfach so ein bisschen, wie auch ihre unternehmerische Reise bisher war oder was interessiert normalerweise die Zuschauer? Genau, so in die Richtung. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da so ein bisschen, wie sagt man, die Jungfrau zum Kinde, glaube ich, sagt man, bin ich da so ein bisschen gekommen, weil ich habe das damals gar nicht geplant gehabt. Also ich bin da relativ zufällig in dieses ganze Unternehmerding reingerutscht, weil ich angefangen habe, im Vertrieb habe ich mal ganz klassisch gestartet, soweit ich auch überhaupt nicht wusste, was ich irgendwie nach der Schule, nach der Ausbildung machen sollte, weil ich so gar keine Vorstellung vom Berufsleben hatte.
Ja.
Bin dann durch Zufall mit jemandem in Hamburg damals in Kontakt gekommen, über den ich so in dieses Thema digitales Marketing und so weiter reingerutscht war, was ich alles super spannend fand damals. Und habe dann damals in der Firma gemeinsam mit dem so eine LinkedIn-Beratung gemeinsam auch aufgebaut und hatte da aber so meine ersten Berührungspunkte, weil wir, als wir da gestartet sind, so zu zweit, zu dritt waren irgendwie am Anfang, und dann hat man so sehr schon viele Sachen irgendwie gemerkt, so wie das Ganze läuft und wie man so ein Unternehmen aufbaut, und habe dann vor 3, 4 Jahren mich nochmal entschieden, das alleine zu machen. Und was ich da einfach sagen muss, ist, was super spannend zu sehen war, ist, dass das nochmal ein komplett anderes Game ist. Also ich fand das immer sehr, sehr spannend. Ich habe mich so, als ich in dieser Angestellten-Situation war, schon oft immer so bezeichnet, gesagt, ja, eigentlich bin ich ja quasi Unternehmer und eigentlich mache ich quasi ja schon den Job und habe das immer mir selbst auch so verkauft. Und bin dann wirklich sehr überrascht gewesen, was nochmal so gerade am Anfang an Druck, an Sachen einfach dazu kommen, an Entscheidungen. Also was das wirklich am Ende des Tages auch nochmal bedeutet, fand ich extrem spannend. Muss jeder für sich selber wissen, ob er die Reise antreten möchte, weil das natürlich persönlich so wahrscheinlich das Komplizierteste ist, was man sich irgendwie stellen kann, so im Berufsleben. Gehe ich jetzt mal von aus, also gerade mit der ganzen Belastung oder eine der schwierigsten Aufgaben. Und so bin ich da reingerutscht. Also ich bin wirklich relativ, also keinen großen Plan gehabt, fand das aber immer spannend, wollte immer irgendwie so an allen Sachen rumfuchteln irgendwie, fand das super spannend, was aufzubauen. Also gerade dieser Aspekt des Bauens macht mir super Spaß, auch heute noch. Also ich mag das unheimlich gerne, einfach irgendwie Probleme zu lösen und dieses Ding so, dass man merkt, es baut sich so langsam immer und wird immer größer. Ja, aber nicht so vielleicht bei anderen, dass ich schon mit 6 irgendwo stand und gesagt habe, ich muss mal Unternehmer werden.
Ja, weil ich würde sagen, die Mehrzahl auch meiner Kunden, die sind letzten Endes auch irgendwie reingerutscht. Also,
ja, ist das so?
Ja, also es ist doch ein großer Teil. Also wenn ich auch bei mir das anschaue, also ich habe ja mein erstes Unternehmen 1997 gegründet und damals war Unternehmer, das waren irgendwie die auf der anderen Seite. Ich war kein Unternehmer, ich habe halt freiberuflich gearbeitet. Also, dass ich Unternehmer bin, das wurde mir erst Jahre später klar. Vorher habe ich halt freiberuflich gearbeitet und dann waren plötzlich Mitarbeiter da, die haben halt für mich gearbeitet. Aber ich war in meiner Welt, war ich Programmierer und erst später war ich Unternehmer. Und das erlebe ich durchaus häufiger, dass es genau so passiert. Aber was ich von dem, was du gerade sagst, spannend finde, ist, du sagst, okay, du hast dann realisiert, es war als Unternehmer ganz anders wie vor, als Angestellter. Was waren denn da für dich so die größten Erkenntnisse oder was war das, was am meisten anders war?
Also was ich super spannend fand, wie gesagt, ich habe mich immer schon irgendwie, also ich blicke ja auch nur auf 10 Jahre Berufserfahrung oder 11 oder 12, was das denn irgendwie zurück, aber ich hatte von Anfang an so sehr dieses Mindset, dass ich mich in dem Unternehmen sehr wohl gefühlt habe und gefühlt schon alles mit irgendwie verantworten wollte und auch selbst wenn es dem Unternehmer nicht so gut ging oder wenn wir irgendwie, sag ich mal, den Druck hatten, dass irgendwie Geld verdient werden musste, dann hatte ich immer das Gefühl, da hänge ich auch mit dran und ich habe auch dann komischerweise auch schlecht geschlafen. Also ich habe wirklich diese Probleme auch fast übernommen. Krass. Aber es war nochmal eine ganz andere Dimension in dem Moment, wo der eigene Name drauf stand und wo du selber die da überwiesen hast. Das war noch, also ich habe mir wirklich gedacht, als ich in dieses Thema rein bin, naja, ich habe das ja alles schon mal gemacht. Ich habe genauso vorher mir Druck gemacht, wenn da irgendwie die Umsatzzahlen nicht stimmen, weil es immer für mich angefühlt hat, als wenn ich da sehr mit drinne hänge. Und es war dann einfach nochmal eine komplett andere Welt. Also dieser, man muss ja wirklich sagen, am Anfang dieser Druck, den man sich da sozusagen aufstellt, Also wenn ich vorher gewusst hätte, wie diese 4 Jahre jetzt auch aussehen, rückblickend, weiß nicht, ob man da so einfach mal sagt, ich starte da jetzt mal rein, weil man stellt sich das schon romantischer vor, als es dann ist, und man verzichtet wirklich auf viel. Und das hört man natürlich auch immer draußen. Es gibt diese klassische, man muss auch verzichten, Unternehmer sein bedeutet dies und das und so weiter und so fort. Aber das wirklich mal gespürt zu haben, das ist wirklich ein wilder Ritt, und da gibt es garantiert ein paar Ausnahmen, die da sehr entspannt reinkommen, weil sie irgendwie eine coole Idee haben und dann irgendwie gleich ein gutes Produkt, was am Markt super ankommt. Aber ich glaube, der Standardprozess ist wirklich, dass du da einmal so für 2, 3 Jahre wirklich durch die Hölle gehst, mindestens, bevor sich das Ganze überhaupt mal ansatzweise nach stabil irgendwie anfühlt, wenn man von stabil irgendwie mal reden kann.
Ich glaube ganz ehrlich, das ist sogar wichtig, dass das passiert. Also die Leute, die das Glück haben, dass es am Anfang richtig gut läuft, die kommen dann später in richtig harte Probleme rein, weil aus einer bestimmten Perspektive heraus betrachtet kann man sagen, dass Unternehmersein, ich sag's mal überspitzt, der Weg der Angst ist. Am Anfang habe ich erstmal Angst, finde ich überhaupt einen Kunden? Dann habe ich einen Kunden, kriege ich das abgewickelt, was der will? Bin ich so gut, wie der das erwartet? Dann suche ich einen ersten Mitarbeiter, finde ich den richtigen? Also die ganze Zeit sind Unsicherheiten und Ängste da, und je weiter ich komme, desto größer wird es, weil irgendwann mal komme ich an einen Punkt, oh, jetzt muss ich zur Bank gehen und einen Kredit über 1 Million holen. Ups, wir sind auf einmal auf einem ganz anderen Level unterwegs. Und wenn ich dann nicht vorne dran trainiert habe, mit den vergleichsweise kleinen Ängsten umzugehen, dann haut es mich hinten dran aus der Kurve. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig und notwendig, auch wenn es nicht angenehm ist, wenn man sich selbstständig macht, durch diese ganzen Dinger durchzugehen, weil es trainiert einen für das, was danach kommt.
Ja. Und ich finde auch, dass es persönlich sehr viel mit einem macht. Also wenn ich jetzt überlege, wie viele Probleme ich in den Jahren sozusagen für mich selber in meinem Kosmos sozusagen für mich als Person und gar nicht wirklich mit anderen, was ich für Probleme gelöst habe, dann baut das ja einen wahnsinnigen Referenzwert auch für dich selber auf. Also da bin ich auch wahnsinnig stolz drauf, wenn ich überlege, welche Dinge da in den letzten 3, 4 Jahren irgendwie passiert sind. Dann ist das natürlich auch etwas sehr Spannendes an dieser ganzen Reise, ne? Dass man da einfach so sehr über sich hinauswächst, dass viele Probleme halt wie also wirklich wie so, ich will nicht sagen, also wie Kinderprobleme, aber sehr wie Kleinigkeiten auf einen wirken aus dem Alltag, weil man sagt, na gut, habe ich schon andere Sachen irgendwie bewältigt, was natürlich super spannend ist für einen Menschen an sich.
Ja, das Spannende, was du gerade geschildert hast, ich habe in meinen Seminaren hin und wieder Teilnehmer, die waren vorher Führungskraft im Konzern und haben da so einen Riesenbereich geleitet, wo sie 1000, 2000 Mitarbeiter unter sich hatten und haben dort ordentlich Kohle verdient und sich dann irgendwann gedacht, jetzt will ich was Eigenes machen, haben im Konzern gekündigt. Mit der Kohle, die sie verdient haben, haben sie dann ein Unternehmen gekauft mit 30 Leuten und dachten, ja, 30 Leute ist total easy, weil ich habe vorher 1000 geführt, und plötzlich waren die komplett von der Rolle, weil die Anforderungen sind einfach andere als Unternehmer wie als angestellter Manager. Und das hast du gerade auch schön zum Ausdruck gebracht.
Ja, und selbst, wie gesagt, das war jetzt das größere Beispiel. Da jemand kommt von 1000 Mitarbeitern und zieht einen Referenzwert, dass er sagt, dann kann ich auch 30 führen. Und ich habe, wie gesagt, für mich gezogen gesagt, naja, ich habe auch genauso schlecht geschlafen, weil ich irgendwie dachte, wenn es dem Unternehmen schlecht geht, dann muss ich dagegen arbeiten, dann wird das in der Selbstständigkeit kein Problem sein. Und das komplette Gegenteil. Es ist wirklich einmal, alles wird auf Reset gedrückt, und diese Reise lässt sich für kein Mensch abkürzen. Also super spannend gewesen, auf jeden Fall das zu beobachten. Auch, wie gesagt, ich stehe ja auch wahrscheinlich ganz am Anfang meiner Reise, aber das war schon sehr spannend zu beobachten, die ersten Jahre.
Naja, ich meine, gut, ganz am Anfang ja auch nicht mehr, weil du hast ja mittlerweile auch schon ein paar Mitarbeiter. Wie viel seid ihr denn jetzt aktuell? 6, 8 so in der Größenordnung, oder?
Sieben.
Ja. Und was ich ja immer für mich sehr problematisch finden würde, du führst dein Unternehmen auch remote. Das ist ja auch nochmal eine gewisse Herausforderung.
Also erstmal ja, das ist korrekt. Das Spannende ist, ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, sondern es hat sich wirklich so ergeben. Und denke, du kennst es auch von dir, einige Dinge, die dann einfach so sind und die man gar nicht groß hinterfragt und sie dann einfach anfängt zu machen, die laufen dann eher, als wenn man sich vorher die Pro und Kontras überlegt und dann noch hadert und sagt, ach, hätte ich jetzt und so weiter. Ich hatte irgendwann den Punkt, als wir bei 5 Leuten waren, dass ich gesagt habe, wenn sich jetzt ergeben würde, dass wir alle an einem Ort wohnen würden, dann wäre ich bereit, ein Büro zu holen, weil dann verstehe ich das für uns oder macht das Sinn für mich, auch diese Energie zu fördern, einfach ein Team aufzubauen und vor Ort zu haben. Und da aber alle, also die dann schon da waren, gesagt haben, also auf gar keinen Fall, ich bleibe gern die eine auf Mykonos, die andere irgendwie in Thailand mal, oder da war direkt klar, wir werden diese Kultur sofort fahren. Und deswegen gab es die Überlegung gar nicht. Und ich kam auch schon aus einem sehr hybriden Modell. Also anfangs war ich in einem Büromodell, ganz beim ersten Arbeitgeber, dann schon in einem sehr hybriden Modell durch Corona beim zweiten Arbeitgeber. Deswegen war der Übergang relativ einfach. Und heute stellt sich die Frage gar nicht mehr, sondern das sind wirklich Dinge, du überlegst dir dann eher, okay, wie kriegen wir sowas gelöst? Weil ich kenne diese Bürowelt noch, und ich merke ja auch manchmal, du baust eine andere Energie auf über andere Dinge. Du versuchst dein Team irgendwie anders aneinander zu ketten, dass die sich untereinander gut verstehen. Aber du suchst halt, wie eben auch beschrieben, du suchst vielmehr nach Lösung, nach diesem, wie
Ja.
kannst du das irgendwie sicherstellen? Aber ich hadere damit gar nicht oder ziehe den Vergleich gar nicht, dass ich
Ja.
sage, ah, mit dem Büro wäre das definitiv gleich einfacher, sondern man ist halt sehr in Überlegung, okay, wie machen wir es jetzt remote?
Ich glaube, das hängt auch stark von der Tätigkeit ab. In meinem ersten
Ja.
Unternehmen hatte ich auch Programmierer und da hatte ich auch das Gefühl, okay, das lässt sich remote relativ gut machen, weil den größten Teil der Arbeitszeit sind ja die Programmierer oder wahrscheinlich auch bei dir die Leute allein mit ihrem Projekt oder allein mit ihrem Kunden und dann gibt es ein bisschen Koordinationsaufwand. Das ist bei mir eine ganz andere Nummer. Also, wenn ich mir jetzt mal anschaue, so ein Seminar, da kommen 4, 6 Leute vom Team mit, die als Team zusammen funktionieren müssen und die arbeiten gemeinsam. Auch haben wir relativ wenig Tätigkeiten, wo einer allein vor sich hin arbeitet. Es ist immer eine Teamtätigkeit und das ist remote schon recht schwierig darzustellen. Und von daher glaube ich, in manchen Tätigkeitsbereichen funktioniert es ganz gut und in anderen halt nicht so.
Ja, das sollte durchaus sein. Also sehr wahrscheinlich ist es so.
Ja.
Da haben wir jetzt einfach das Glück, dass wir dann in einem Agenturberatungsbereich
Ja.
unterwegs sind, wo das natürlich super einfach ist. Und deswegen bin ich auch keiner, der sich da hinstellt und sagt, das muss jetzt jeder machen.
Ja.
Auch wenn ich da ab und zu schon gerne mal zum Beispiel auf LinkedIn so ein bisschen gerne irgendwie eine Kerbe reindrücke, aber das ist dann eher einfach am Ende des Tages auch eine Geschichte, wo man so ein bisschen versucht, sich zu positionieren. Aber im Grundsatz verstehe ich das, also im Grundsatz, wie gesagt, nie drüber Gedanken gemacht und einfach so genommen, wie
Ja.
es halt ist bei uns, ne?
Ja.
Ja.
Jetzt lass uns trotzdem noch mal zu dem Führungsthema. Jetzt hast du ein Remote-Team, nie Gedanken gemacht, es funktioniert gut. Was sind denn so die wichtigsten Stellschrauben für dich, um dieses Remote-Team zum Laufen zu bringen und dass sie wirklich als Team gut zusammen funktionieren?
Also weniger hinten sozusagen in diesen Methoden, wie kann ich irgendwie teambildende Maßnahmen aufbauen oder so, sondern ich würde sagen, der Kern ist auf jeden Fall die Person vorne, wie es ja meistens der Fall ist, aber ich finde, dadurch, dass es remote ist, muss wirklich auch schon bei der Auswahl der Person darauf sehr viel Wert gelegt werden. Also kann die das, will die das auch? Also ich habe jetzt auch schon Leute im Bewerbungsprozess in den letzten Monaten gehabt, die gesagt haben, also wirklich auch junge Leute, die gesagt haben, das ist nichts für mich, ich brauche das, ich ziehe mich gern vernünftig morgens an, ich gehe gern ins Büro, ich bin gern mit meinen Kollegen, auch völlig fair und dann ist auch super, dass das besprochen ist, ne? Aber im Grunde genommen, glaube ich, ist sehr viel dieses Verantwortungsthema, weil wenn ich nur zwei Personen zum Beispiel hätte, von denen ich nicht weiß, dass sie gerne zur Arbeit kommen, ihren Job gerne machen und ich keinen Zugriff irgendwie habe und das Gefühl habe, ah, da macht die Person mal ein bisschen weniger. Okay, das kann sein, dass die, wenn ich in den Kalender gucke, da waren irgendwie zwei Slots nicht gefüllt. Kein Wunder, dass die Arbeit nicht richtig ist. So diese Grundsatzdiskussion, die muss geklärt sein, dass diese Person, die ins Unternehmen kommt, wahnsinnig Lust hat auf diesen Job, also wahnsinnig Lust hat, ihren Job auch gut zu machen. Und das ist die Prämisse, weil dadurch ergeben sich auch diese ganzen Diskussionen, dass heutzutage viele so in meiner Position sagen, die Ergebnisse sind wichtiger als die Stunden. Das ist aber einfach nur reverse. Also das hat keiner sich so überlegt, sondern weil man die richtigen Leute einstellt, passiert das, dass man sich das erlauben kann, eben so auf die Ergebnisse fokussiert zu sein. So ist zumindest mein Gefühl. Und es geht auch gar nicht anders. Also es geht gar nicht auf Stunden zu gucken. Ansonsten wird man ja ständig im Misstrauen mit den Leuten irgendwie
Klar.
sein, ne? Gerade wenn man das remote macht. Also ich würde sagen, das Wichtigste ist wirklich bei der Auswahl vorne, da lieber noch mal eine zweite Runde mit den Bewerbern zu drehen oder eine dritte Runde und da wirklich ganz gezielt gute Leute auszuwählen, von denen man wirklich das Gefühl, die wollen unbedingt diesen Job gerne machen bei einem und schätzen dieses Remote-Angebot. Also das ist, muss ich auch sagen, unser Riesenvorteil schon mal. Wir sind irgendwie jetzt 7 Leute, ein kleines Unternehmen definitiv von der Mitarbeiteranzahl. Da haben wir ja nicht viele Argumente am Ende des Tages, um die Leute vielleicht vernünftig zu bezahlen, eine gute Position zu geben. Und dann ist aber eben dieser Freiheitsgrad ist so ein Argument für mich im Verkauf, wenn ich Mitarbeiter davon überzeugen möchte, dass sie zu uns kommen, dass das am Ende des Tages die Argumente sind, worauf man dann auch wirklich Wert legen muss, dass man darauf achtet, dass die das wertzuschätzen wissen, eben dass sie dieses Remote-Angebot bekommen, dass das nicht einfach nur geschenkt ist. Dafür aber die Gegenleistung ist, dass man seinen Job einfach wirklich, wirklich exzellent machen möchte. Also das ist die oberste Prämisse. Ansonsten funktioniert es nicht, weil sonst müsste ich ja, ach, da sind Leute, um die muss ich mir jetzt auch noch. Ich kenne das aus dem Büro, wenn man dann wirklich auch schon sich mit den Leuten ständig treffen muss, ständig irgendwie auch hinterher sein muss, ob die Sachen machen, das ist remote nochmal mal 10, würde ich sagen, von der Komplexität, wenn man da hinterher muss, ob die Leute wirklich ihren Job vernünftig machen. Und deswegen ist das so mein, wo ich am meisten, also ohne jetzt mega viel Erfahrung zu haben, aber auf das, wo ich in den letzten Einstellungen immer geachtet habe, war das, dass ich gesagt habe, die muss grundsätzlich so sehr auf diesen Job brennen und Lust haben, diesen Job zu erledigen, dass sie mir nicht Sorgen machen muss, dass sie aufsteht und keine Lust auf die Arbeit hat oder so.
Das Witzige ist, da sind wir völlig identisch, weil ich suche auch nur Leute, die Lust haben auf den Job, denen ich auch nicht hinterherlaufen muss, denen auch die Führungskräfte ja nicht hinterherlaufen müssen. Vertrauen ist immens wichtig. Das Einzige ist halt, du hast ja gerade gesagt, bei dir gibt es Leute, die sagen, nee, ich will aber im Büro mit anderen zusammenarbeiten. Das sind dann die Leute, die bei uns landen und sagen, ja, super, da habe ich das. Aber ansonsten die ganzen anderen Sachen, Vertrauen, Lust auf Job und so weiter, ist, glaube ich, genau das Gleiche. Da gibt es keine Unterschiede an der Stelle. Auch was Freiheit anbetrifft, bei dir ist es wahrscheinlich eher dann die Freiheit zu reisen, mal aus Thailand zu arbeiten oder so. Bei uns ist es eher die Freiheit jetzt im Vergleich zum Konzern. Im Konzern, da bist du halt eingezwängt in irgendwelche Prozesse und Schablonen und Abläufe, hast da einen kleinen Bereich, wo dein Rädchen läuft. Und das ist halt im Kleinunternehmen sowieso generell mal anders. Da hast du völlig andere Möglichkeiten, aber es sind auch ganz andere Anforderungen. Wenn da halt jetzt, was weiß ich, mal im kleinen Team jemand wegfällt, der eine bestimmte Arbeit gemacht hat, dann ist halt die Frage, wer springt dafür ein? Auch wenn das niemand vorher gemacht hat, muss man trotzdem machen und da dann die Lust drauf zu haben und zu sagen, hey, geile Möglichkeit, ich kann wieder was Neues machen. Das, also diese Haltung ist, glaube ich, im kleinen Unternehmen bei Mitarbeitern super wichtig.
Ja, also wenn wir es abrunden, sind es die ähnlichen Geschichten. Vielleicht komme ich in 10 Jahren nochmal auf eine These, wo ich sage, das ist so der eine Kern. Aber wie gesagt, das ist, was mir bisher einfach nur aufgefallen, dass das wahnsinnig wichtig ist, aber scheinbar kein Unterschied zur anderen Welt. Deswegen, vielleicht brauche ich noch mal ein paar Jahre, um so die eine Sache rauszufinden, wo ich sage, das ist extrem wichtig. Nochmal, das macht einen Unterschied. Aber das, wie gesagt, ist jetzt die einzige Sache, wo ich jetzt bisher immer darauf Wert gelegt habe.
Jetzt lass uns nochmal das Thema wechseln. Du machst ja LinkedIn mit deinem Unternehmen, kommst ursprünglich aus dem Vertrieb und also ich kenne durchaus eine Reihe von Unternehmern, die auch, sagen wir mal, sich auf LinkedIn versuchen, dann auch eine ganze Reihe von Kontakten haben, aber letzten Endes keine Anfragen drüber generieren. Was ist so der entscheidende Punkt, um auf LinkedIn auch was Neukunden anbetrifft, wirklich erfolgreich zu sein?
Große Frage um das auf eins runterzubrechen. Aber wir versuchen das mal.
Du
Also,
sagst, mit 2 oder 3 ist auch fein.
ja, wir versuchen das mal auf ein paar Sachen vielleicht einfach zu machen. Also, es geht ja wie immer vorne klassisch bei den Leuten irgendwie los. Was haben die Leute für ein Angebot? Na, also, bin ich jetzt zum Beispiel jemand, der kommt mit einem, sagen wir mal, mit einem, als ChatGPT noch nicht gab, komme ich mit einem ChatGPT in den Markt und bin damit irgendwie der Erste. Na, dann brauche ich nicht groß Marketing für mich machen, dann spricht die Lösung für mich und die Leute rennen mir trotzdem die Tür ein. Na. Komme ich natürlich jetzt zum Beispiel als, sagen wir mal, als Coach oder als Business Coach zum Beispiel, als allgemeiner Business Coach einfach auf LinkedIn, die wir damals auch super viel betreut haben, dann bin ich ja total in der Vergleichbarkeit und da fängt das Problem bei den meisten dann irgendwie schon an. Das heißt, also wir haben ganz viel Arbeit bei den Kunden, bei denen es richtig gut funktioniert, auch immer darauf Wert gelegt, dass wir uns sauber vom Markt irgendwie abgrenzen. Also so eine, wirklich so eine klassische Marketing-Einfacharbeit, das klingt jetzt für die meisten, wenn sie es hören, wahrscheinlich, ach, schon wieder und ich muss mich
Doch,
richtig
mit 2 oder
positionieren und
3
das
ist
ist so
auch fein.
wichtig, es ist leider so wichtig, also man muss wirklich am Anfang einfach
Ist ja
erstmal darauf achten.
unabhängig von LinkedIn, egal wo du heute
Genau,
verkaufst,
aber deswegen
ist
erwähne ich es
alles
einfach,
gleich, ja.
weil es so grundlegend wichtig ist, weil es nachher dann den Unterschied nicht macht. Weil es wirklich so, in dem Moment, wo ich mich als jemand, der vergleichbar ist, auf LinkedIn anmelde, habe ich schon mal ein Problem. In dem Moment, wo ich mich auf LinkedIn anmelde und komme mit einem super Angebot, was super wenige haben, oder ich habe einen unschlagbaren Preis, in dem Moment habe ich ja schon einen Vorteil. Jetzt bin ich schon mal irgendwie mit einer
Klar.
guten Startposition. Und jetzt vergleichen wir die beiden. Die beiden gehen jetzt in die Startposition rein und beide fangen an, Content zu machen und sichtbar zu werden. Und der eine hat es aber viel, viel schwerer, weil er in dieser generischen Positionierung ist und der andere macht jetzt auf sich aufmerksam. Und die Leute rennen ihm aber einfach die Türen, obwohl sie vielleicht die gleichen Likes bekommen, die gleiche Sichtbarkeit haben, aber der andere kriegt schon mal automatisch mehr Erfolg, weil sein Angebot schon mal viel, viel besser positioniert ist. Das ist einfach wichtig zu verstehen. Also ganz, ganz viele rennen gegen so eine Wand und kommen dann vielleicht zu dem Schluss, dass sie sagen, keine Ahnung, TikTok, Instagram, LinkedIn, was auch immer funktioniert für mich nicht oder Google SEO funktioniert für mich nicht. Und die Hausaufgabe war aber eigentlich vorher. Also dieses, dass man einfach mal schaut, was ist da eigentlich in meinem Markt überhaupt los? Habe ich da versucht laut zu brüllen, aber acht andere brüllen auch laut. Das ist so die erstmal so die Kernaufgabe. Und dann kommt die nächste Aufgabe, dann ist genau die gleiche Analyse auch wieder. Wenn ich jetzt in das Thema Content reingehe, was machen die anderen um mich herum schon? Na, also mache ich jetzt vielleicht einfach den, bin ich der X-te, der den gleichen Content hochlädt, nur mit einem anderen Foto? Kann ich mich auch da wieder abgrenzen? Also hat super viele Marketingaspekte auch einfach nur. Also wirklich grundlegende Sachen, die einfach funktionieren auf so einer Plattform. Also bei LinkedIn ist dann auch kein Zauber wichtig, dass man irgendeinen Algorithmus-Hack kennt oder den x-ten Trick kennt, sondern wirklich diese grundlegenden Dinge. Wenn der Wenn 8 Mitbewerber sich zu dem Thema so positionieren, ich aber eine ganz andere Meinung habe und wirklich davon überzeugt bin, ist es vielleicht clever, mit diesem Thema auch rauszugehen und eben dafür meine Leute zu gewinnen. Also wirklich sehr viel grundlegende Dinge, auf die ich dann nur referieren kann. Und dann ist es wirklich wichtig, gerade bei dem Thema Content heutzutage, weil früher war es auf LinkedIn so, du konntest einfach irgendwas hochladen, es gab wenig Content, du hast irgendwie immer durch die Masse, konntest du durchstechen. Heute machen das einfach zu viele, das heißt, du musst dir schon wahnsinnig gut überlegen, was will ich da eigentlich, was habe ich da vor, wie laufen die Leute wirken, was für ein Fotomaterial gehe ich raus, welche Stories verpacke ich nach draußen, was funktioniert auch gut und was kann vor allen Dingen aus der Masse rausstechen, weil jetzt, man muss sich das wirklich vorstellen, wie so eine Zeitungsmaschine oder so ein Zeitungsjunge, der wirklich Zeitungen morgens in den Garten schmeißt und jeden Post, den wir im Feed sehen, ist wieder die nächste Message, die nächste Nachricht und es geht ihnen ja darum, okay, was kriegt jetzt die Aufmerksamkeit? Wo greift der Nachbar zur Zeitung und sagt, das lese ich mir jetzt durch? Und das verstanden zu haben, so wie kriege ich es hin, dass die Leute jetzt auf mein Thema, sich für mein Thema, für meinen Post interessieren und mir Nils Grammershoff zuhören und nicht dem anderen, dem ich die Aufmerksamkeit entziehen möchte, weil den Kampf spielen wir da am Ende des Tages. Diese grundlegenden Sachen, die muss man angehen. Und wenn man an diesen grundlegenden Sachen dran ist oder dran war, dann kommen wir zu den ganzen Feinheiten nachher, dass man wirklich sich mal überlegt, das habe ich Fotos eben genannt, aber das wollte ich jetzt eher in die Kategorie ziehen, dass man sich da mal überlegt, was für Fotomaterial verwende ich dann ganz genau. Wenn ich Leute ob er proaktiv anschreibe, welche ganz genaue Sequenz benutze ich dann für die Nachrichten? Also es ist eigentlich am Anfang ist alles sehr grundlegend. Ich kann die schlechteste Nachrichtenstrategie auf LinkedIn haben, aber wenn mein Angebot einfach super ist und die Leute es einfach brauchen, dann kann ich auch schreiben, hallo, ich kann Krebs heilen gefühlt. Dann sagen die Leute, super, genau das brauche ich oder genau das ist irgendwie etwas, was noch nicht vorhanden war. Dann funktioniert auch die schlechteste Nachrichtenstrategie gefühlt oder eine sehr einfache. So, und umso komplexer der Markt, umso cleverer muss ich mir die Sachen irgendwie ausdenken, umso mehr muss ich gucken, okay, wie macht es der Wettbewerb, was können wir anders machen, um die Leute anzusprechen. Also es ist wirklich sehr viel. Das habe ich jetzt über die Jahre auch gelernt, weil ich am Anfang auch sehr in diesem Kosmos war, okay, was funktioniert auf LinkedIn am besten, wie muss man LinkedIn bespielen? Und merke immer mehr, es sind viel, viel einfach diese Grundlagen. Und wenn die Grundlagen sitzen, dann kann man einfach ganz entspannt dieses Spiel wirklich runterspielen. Das ist ja bei dir eigentlich auch ähnlich zu beobachten. Du hast ja den Vorteil, dass du mit deinen Büchern, das habe ich dir damals auch gesagt, als wir angefangen haben, du kommst ja mit diesem riesigen Proof, dass du diese Bücher geschrieben hast. Ich weiß, du bist damals sehr humble, du würdest jetzt sagen, ach, die paar Bücher, die ich geschrieben habe, aber es war obviously für mich ja etwas, wo ich gesagt habe, oh, das ist super spannend, wenn wir mit diesem Proof rausgehen, dass allein diese Bücher und dass Leute dir schon zuhören und so weiter, dann liegst du schon mal 1-0 vorne. Und das sind natürlich Dinge, da muss man LinkedIn gar nicht verstehen, sondern eher genau sowas verstehen und sagen, ah, okay, das ist etwas,
Klar.
da hat Stefan einfach einen Vorteil in seinem Markt,
Ja.
ne, so, ja.
Wie wichtig ist denn sowas wie jetzt die Persönlichkeit? Weil ich habe teilweise, weiß ich nicht, so Führungscoaches, da habe ich den Eindruck, da gibt es relativ viele, aber es gibt so ein, zwei, die haben wirklich Ecken und Kanten und dann lese ich das auch. Oder also das ist so ein Beispiel, das kann ich natürlich beeinflussen, hat mein Content Ecken und Kanten. Da kann ich dran arbeiten. Dann hast du, glaube ich, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren war das mal ein Post gemacht, das fand ich ganz spannend. Da hattest du ja und deine Frau den gleichen Post abgesetzt und sie hatte irgendwie 10-mal mehr Likes als du oder irgendwas in diese Richtung. Also auch das macht ja einen Unterschied. Das kannst du jetzt halt nicht so beeinflussen,
Heikles Thema.
außer du machst ein KI-Bild irgendwie von einer Frau. Das kannst du natürlich machen, aber das bist ja dann nicht mehr du. Also
Ja.
was für einen Einfluss hat das?
Ja, also vielleicht zu diesem letzten Punkt, witzigerweise, das witzig, dass du mich darauf ansprichst. Ich habe witzigerweise überlegt, ob ich das Thema nochmal wieder spielen sollte in der nächsten Woche. Also wirklich, es ist sehr akut gerade und ich habe mich dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, na, das ist irgendwie ein Thema. Ich stehe dahinter, aber es ist einfach wirklich dann provokant, um auch irgendwie Leute zu provozieren, aber anderes Thema. Was ich gelernt habe über die Jahre, jeder muss mit seinen Waffen kämpfen. Weil es ist einfach ein Fakt und das werden Leute nicht hören wollen, aber es ist wirklich so, gerade, ach, das ist einfach wirklich menschliche, einfache Psychologie. Wenn da eine attraktive Frau anfängt, Bilder hochzuladen und die aber vernünftig gemacht sind und so weiter, dann spielen da einfach, es ist genauso, wenn ein hübscher Mann anfängt, auf LinkedIn irgendwelche Bilder hochzuladen. Es spielt einfach, dass wir uns gerne schöne Bilder, hübsche Bilder, es spielt einfach damit rein. So. Und jeder muss irgendwie seine Waffen finden, weil zum Beispiel, also ich kann ja auch nicht geschlagen geben und sagen, ich habe jetzt eine Mitgründerin, die ist eine Frau und automatisch sage ich jetzt, ja, jetzt laufen ihre Posts besser als meine. Also so bin ich von der sportlichen Herangehensweise nicht. Und das ist auch völliger Quatsch, so zu denken, aber es ist, ich verrenne mich da so ein bisschen, wenn ich dieses Thema zu sehr aufmache, deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Aber Im Grunde genommen ist es wirklich so zu gucken, okay, worin bin ich denn gut? Vielleicht, wo habe ich auch eine sehr gute Meinung zu welchem Thema, die andere nicht haben? Und da wirklich viel auszuprobieren und zu gucken, weil am Ende des Tages ist natürlich Optik nicht der eine Faktor, der darüber entscheidet,
Klar.
ob man auf LinkedIn funktioniert oder nicht, ne? Sondern es ist wirklich der Inhalt. Das Bild dazu ist einfach ein unfairer Vorteil. Sagen wir mal so, genau, es ist ein unfairer Vorteil. Wenn ich eine sehr, sehr gute Meinung habe, dann funktioniert der Post. Also wenn ihr zum Thema Führung eine, zum Beispiel, stell dir mal vor, du hättest zum Thema Remote Work vor 10 Jahren, wo das wirklich ein absolutes Pioniersthema gewesen wäre, da dich wirklich klar positioniert, dann hätten die Posts alle wahnsinnig gut funktioniert, weil du halt, egal was da für ein Bild dazu kommt.
Klar.
Aber wenn da noch ein schönes Foto dabei ist, dann geht der Post natürlich noch mal besser, weil das Gesamtbild, weil diese ganze Gesamtkomposition noch schöner, noch besser sozusagen ist. Ich hoffe, ihr habt das jetzt halbwegs vernünftig versucht, rüberzubringen, aber also die Meinung ist viel wichtiger als das Bild, also als
Ja.
wer da auf dem Bild ist. Trotzdem ist es wichtig, dass man vernünftige Fotos mal von sich macht. Irgendwann, wenn man einen professionellen Kundenstamm haben möchte, dann kann man da nicht mit irgendwelchen Urlaubsselfies die ganze Zeit rumlaufen, ist meine Meinung. Trotzdem funktioniert das zum Abwechslung genau mal so gut, also ein bisschen Persönlichkeit zu zeigen. Aber das Wichtigste ist wirklich die Meinung. Also umso besser meine Meinung und wenn ich auch nicht auf Krampf versuche zu polarisieren, sondern meine Meinung, die ich mir gebildet habe und die wirklich vielleicht auch mal anders ist und ich mich dann auch traue zu sagen, das sehe ich anders als der Rest und da ecke ich vielleicht auch mal an, aber irgendwo habe ich, glaube ich, im Kern einen Punkt. Die Posts funktionieren meistens, weil dann ganz viele aus der Ecke kommen und sagen, ha, doch noch einer, der das genauso gesehen hat wie ich irgendwie oder die gleiche Meinung vertritt oder sehr guter Einblick, so sehe ich das auch, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das sind dann genau die Posts, die funktionieren. Und deswegen, das ist viel, viel wichtiger, dass man da ein Gespür für kriegt. Also für diese Meinung, auch eine gute Meinung vertreten zu können und wie man das auch rüberbringt, das ist dann am Ende des Tages tausendmal wichtiger als das Bild.
Und ich glaube, was man auch noch unterscheiden muss, die Anzahl der Likes oder Kommentare ist noch lang nicht gleich der Anzahl der Kunden, die dann hinterher rauskommt. Also da gibt es durchaus, glaube ich, eine Menge Leute, die haben zwar viele Likes, aber kriegen trotzdem keine Kunden. Also das ist ja auch was, wo ihr euch stark drauf fokussiert. Wie kommen dann die Kunden raus? Kannst du da vielleicht noch ein, zwei Punkte zu sagen?
Also erstmal die These stimmt. Es gibt tatsächlich Accounts, die einfach wahnsinnig viele Likes haben, aber dann hinten raus die Kunden vielleicht nicht passen. Auch da gleiches Spiel wieder. Jetzt stellen wir uns wieder vor, jemand ist in einem Markt, der sehr übersättigt ist. Die Posts funktionieren aber wahnsinnig gut. Und was ich zum Beispiel auf Profil vorfinde und auf der Website vorfinde, ist dann sehr generisch zum Beispiel. Da grenzt sich auch wieder nicht vom Wettbewerb ab, weil das ist der Kurs, der Leser den nimmt. Ja, also die Route, die ich einschlage, ist, ich sehe einen Post. Finde das vielleicht interessant, lass ein Like da und dann denke ich mir so, was macht denn die Person eigentlich? Gehe aufs Profil und umso besser natürlich jetzt der Weg vorgemeißelt ist, um auch Kunde zu werden, umso besser funktioniert es am Ende des Tages auch. Aber da ist meistens das erste Problem, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe eigentlich viele Likes, aber es fällt hinten nichts bei um. Dann gucken wir uns sofort an, okay, wie ist das Profil aktuell von der Positionierung im Gegensatz zum Markt? Das ist auf der Website kommuniziert, wie läuft der Weg da, um mal ein Gespräch vereinbaren zu können mit dem Kunden? Und machen die Leute auch was im Outreach? Auch ganz wichtig. Also gehen sie zur Not auch proaktiv auf die Leute hinzu. Also bevor diese Sachen nicht, also vernünftig ausgeschöpft sind, vorher traue ich mich gar nicht zu sagen, oder würde ich nur Kunden, die sagen, oh, das funktioniert für dich nicht, aber das sind meistens immer genau die Dreh- und Angelpunkte, wo man es nochmal in die richtige Richtung drehen kann.
Okay, jetzt letzte Frage von meiner Seite. Dann kannst du gerne noch was ergänzen, wenn du denkst, ich habe was noch nicht gefragt. Wenn jetzt ein Unternehmer sagt, hey, ich habe Lust mit LinkedIn anzufangen und so Kunden zu gewinnen und hat meinetwegen schon 1000 Leute, die ihm folgen, aktuell hat aber nicht richtig viel gemacht. Wie viel Zeit muss er eigentlich rechnen? Einerseits für sich und andererseits, er kann ja auch einen Teil auslagern an Team, Dienstleister, wen auch immer. Also wie viel Zeit muss er für sich persönlich rechnen und wie viel, wenn er das mit einem internen Mitarbeiter macht, wie viel muss er Zeit für den internen Mitarbeiter rechnen?
Ich kann ja mal einfach ganz offen einblickig oder ganz transparent Einblicke geben, was ihr jetzt in den letzten Jahren auch bei uns gesehen habt, was welche Modelle funktionieren. Also zum Beispiel das klassische Modell ist, das erste Modell ist, jemand sagt, ab morgen, ich möchte mit LinkedIn auseinandersetzen und möchte starten. So, dann hat er natürlich folgendes Problem, er muss das Ganze erstmal lernen, diese ganze Lernkurve, Marketing, sich die Sachen anzugucken. Also genauso wie ich gestartet bin, Videokurse angucken, YouTube-Material, PDFs, Bücher zu Copyright, alles Mögliche. So, die Phase ist sozusagen, das ist natürlich das Anstrengendste, den Zeitaufwand kann ich gar nicht abschätzen, weil ich weiß, ich war den ganzen Tag damit beschäftigt. Das macht ja kein Unternehmer heute, der bei gesundem Menschenverstand ist. Deswegen, das ist natürlich der härteste Weg, wenn man die sagt, oder die Zeit nehme ich mir, da kann ich gar nicht sagen, das könnte, also da reden wir über 3 Stunden am Tag oder so, dieses ganze Lernen plus auch Umsetzen, das ist ein wahnsinniger Aufwand. ohne es verkaufen zu wollen, sondern wirklich, weil es ist einfach viel zu lernen, wenn man da nicht mit Vorkenntnissen im Marketing oder Sales kommt. Dann das zweite Modell, das war das, was du damals ja, oder ein zweites Modell, was man klassisch kriegt, wenn man sich zum Beispiel einen Dienstleister reinholt, der einen da irgendwie coacht. Na, da war es so, dass wir immer gesagt haben, zum Beispiel früher eine Stunde am Tag musst du investieren. Also wenn die Inhalte gut konsolidiert sind, dass man sagt, das ist auch das Wesentliche runtergebrochen, da musst du dir Inhalte angucken, zum Beispiel einen Videokurs, und parallel hast du jemanden zur Seite, der dich dabei begleitet, und dann hast du vielleicht nochmal eine halbe Stunde, wenn du eine gute Routine an die Hand bekommst pro Tag, sodass du bei, ja, Stunde, 90 Minuten irgendwie rauskommst. Das ist Modell 2 in meinen Augen. Dann kommt Modell 3, das ist das, was ihr damals gefahren habt, dass du gesagt hast, okay, ich möchte vielleicht maximal meinen Nachrichteneingang prüfen, aber den Rest, da hilft mir mein Team, ne? Also bei Content-Erstellung, bei den ganzen Inhalten, die konsumieren. Also das heißt, du lagerst das so ein bisschen aus. Dann hast du vielleicht, ich weiß nicht, was du vorher gehabt hast im Aufwand, aber vielleicht eine halbe Stunde pro Tag oder so. Und dein Team ist dann vielleicht, sag ich mal, eine Stunde pro Tag mit Leute hinzufügen, begrüßen, Content-Erstellung, dann auch kommentieren oder vielleicht auch 90 Minuten am Tag beschäftigt. Und dann gibt es natürlich Modell Nummer 3. Man holt sich eine Agentur von außen rein. Auch da läuft es nicht ganz alleine. Das sehen wir auch bei unseren Kunden zum Beispiel. Da hat man, wenn man auch alles versucht abzugeben, dann kommt man nicht drum herum, dass man ja auch mit dem Dienstleister von außen sprechen muss, um die Themen zu besprechen. Also zum Beispiel eine Agentur bei uns ist so, dass die Kunden eine halbe Stunde pro Woche auch mit uns quatschen müssen, damit wir an Themen rankommen. Also das wirklich auf null runterzufahren, da habe ich bisher wenige gesehen, und das ist den meisten auch, also viel, witzigerweise habe ich das Gefühl, vielen liegt auch irgendwie was an LinkedIn. Also ich habe, wie ich ja von dir erfahren habe, Instagram jetzt gar nicht so den Bezug zu, aber LinkedIn dann wiederum so, da sagt man sich dann auch, doch, die Nachrichten gucke ich mir schon mal an, weil man irgendwie das Gefühl hat, da kommt auch ein bisschen was Persönlicheres mal rein oder so. Aber im besten Fall, um jetzt mal so eine These in den Raum zu stellen, im besten Fall wäre schon gut, wenn man als Unternehmer, so wie du es ja auch, sage ich mal, predigst, da seine Zeit zu minimieren und eigentlich eine halbe Stunde pro Tag und mehr nicht mit diesem Thema beschäftigt ist. Also dafür gibt es mittlerweile zu viele Mittel und Wege, um dieses ganze Thema mit der Content-Erstellung, den ganzen Prozessen auch outsourcen und das nicht selber machen zu müssen. Aber, ne, also wie gesagt, die Bandbreite ist da von bis.
Danke erstmal für den Einblick. Habe ich jetzt noch was vergessen zu fragen, wo du sagst, da willst du unbedingt noch was zu sagen?
Nee, mir nicht. Ich habe mich nur, ich hoffe, ich habe mich bei diesem Frauenthema nicht verrannt mit den Bildern. Also das ist das Einzige, wo ich dachte, jetzt hoffentlich habe ich da keinen Unsinn geredet. Ansonsten, Stefan, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal persönlich gesagt habe, oder das wollte ich dir einfach nochmal so zurückgeben, weil es auch für mich irgendwie, ich habe in der Vorbereitung so ein bisschen drüber nachgedacht, wie auch irgendwie sich der Kreis schließt. Super spannend gewesen, als ich damals bei dem Kollegen, den ich erwähnt habe, als ich aus dem Vertrieb in dieses andere Unternehmen rein bin nach Hamburg und da gestartet bin. Was total spannend zu beobachten war eigentlich, dass jeder so, sagen wir mal, waren da, was waren wir, so 25 irgendwie drumherum. Jeder Gründer so in Hamburg hatte irgendwie ein Buch von dir im Regal. Das war super spannend. Ich war dann ja auch
Krass,
ganz viel
ja.
bei irgendwelchen Leuten im Büro, oder wir hatten da damals in Hamburg so eine richtig coole Gründerszene irgendwie auch von Leuten, die was reißen wollten. Und ich weiß noch, egal wo ich war, irgendwie dieses Buch mit dem roten Bund war überall, war irgendwie eins vertreten. Und ich hatte dann ja auch relativ viel mit, gerade am Anfang, so mit Coaches, Trainern und Beratern zu tun. Und da war ganz, ganz oft bei mir am Telefon auch immer dieses so, ja, so wie dieser Stefan Mehrath würde ich gerne mal werden, so dieses mit dem Buch und Expertenstatus und so. Das wollte ich einfach mal zurückgeben, das fand ich aber super spannend, weil habe ich nicht so viele, wo sich der Kreis so schließt. Deswegen habe ich das ja auch super gerne mit dieses Projekt damals gemacht, weil mich das wahnsinnig gefreut hat. Vielleicht auch für dich einfach mal spannend so zu hören, aber in so einer gerade sehr jungen Zielgruppe, dass du da auch immer gefühlt so mit bei den ersten 10 Büchern oder weiß nicht, 50 Büchern gehörst du da so zum, wie sagt man, zu diesem Standardportfolio an Büchern für ein Unternehmer sein.
Cool.
Finde ich auch nicht,
Freut mich
nicht
natürlich,
uncool.
ja.
Ja.
Ja, also einige davon sind auch tatsächlich dann in meinen Seminaren, also von daher kriege ich es
So.
auch dann indirekt mit. Aber das ist natürlich schon schön, dann auch, wenn ich jetzt irgendwo Calls oder Webinare mache und bei den Webinaren ist dann teilweise von den Teilnehmern dann im Hintergrund eingeblendet. Bücher, denke ich mir, okay, cool, das richtige Buch im Regal, das fühlt sich schon gut an, ja.
Cool. Wollte ich nur mal zurückgeben. Also, wie gesagt, war
Danke.
für mich so ein Moment, dass ich dachte, da schließt sich ein Kreis.
Cool, dann danke ich dir für das Gespräch. Wir machen gerne in die Shownotes einen Link zu dir rein, falls die Leute da noch neugierig sind, was du sonst noch so machst. Und dann können sie da nachgucken. Und ja, danke dir für das heutige Gespräch. Und wir sehen uns, hören uns, glaube ich, sowieso irgendwann wieder.
Danke, Stefan.
Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.